Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gensel. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Physio World und Eishalle 1. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Ja, grüße euch. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin André Keidler, Physiotherapeut, gerade drüben bei den Eisbären Berlin. Zeitgleich auch noch in der Praxis Physio World tätig und auch noch bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft aktiv. Ja, und bin ich hier beim Hardy. Ja?
Anne, ich finde es schön, dass du so zurückhaltend bist. Nach dem Und hätte ja nochmal ein Und kommen müssen, weil dein größtes Stöckenpferd hast du ja nicht genannt. Du betreust ja noch eine Einzelsportart.
Ja, ich hatte das Glück, bis zum letzten Jahr war ich mit einer Tennisspielerin unterwegs, ja, Angelique Kerber. Hatte auch das Glück, bei ihrem Wimbledon-Erfolg 2018 an ihrer Seite sein zu können als Physiotherapeut. Und aber seit letztem Jahr, seitdem ich voll bei den Eisbären eingestiegen bin, ist die Tenniswelt sehr, sehr klein und überschaubar für mich geworden.
André, als Physiotherapeut, ja, wir beide mögen ja Leute, die fachlich was auf Tasche haben und die richtig weit können. Ne?
Deswegen treffen wir uns ja hier.
Ah, daher meine erste Frage. Kennst du noch einen guten Physiotherapeut?
Ja, tatsächlich. Also in der Physio-World, wir sind wirklich sehr gut bestückt. Und wenn ich da einfach mal nachfragen, wirklich sehr nette, kompetente Jungs und so, ja.
Die wirklich was auf Tasche haben, ne, André?
Die können was, ne? Die helfen dir. Ich meine, bei manchen ist ja nicht mehr das körperliche Problem, sondern wie bei dir halt, man merkt es auch im Kopf und da wird man gut aufgestellt.
Okay, dann lass mal ernst werden, André. Seit wie fern bist du jetzt Physiotherapeut im Eishockey? Wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen mit meiner Ausbildung 1998 und ja, Mitte 99 schon angefangen im Nachwuchs zu arbeiten, damals noch bei den Preußen. Und da war ich dann bis 2004, nachdem die dann pleite gegangen sind, habe ich die Mannschaft übernommen in der Regionalliga, sind dann aufgestiegen in Oberliga, dann bist du ja auch dazu gekommen. Mhm. Und ja, 2004, 2005 war komplett das Licht aus in der Deutschlandhalle und dann hat es mich nach Ingolstadt gezogen, wo ich 6 Jahre als Physiotherapeut tätig war. Bin da dann mit in die Nationalmannschaft eingerutscht, 2007. Bin 2011, 2012 zum Tennis rüber, war da 7 Jahre und seit 2016 fühle mich auch sehr, sehr wohl beim Bommel in der Praxis in der Physio World und dank ihm bin ich dann auch mit zu den Eisbären gekommen.
Wenn jetzt nach, also sagen wir 98, ne, jetzt haben wir 2021, nach mehreren Jahrzehnten kann man ja schon sagen, wie hat sich das Eishockey in Sachen auf Verletzungen für dich geändert, wo du sagst, krass, damals war das und das noch gar nicht da und jetzt ist aber das und das hinzugekommen? Oder andersrum, was sind die häufigsten Verletzungen im Eishockey, die du so festgestellt hast?
Also am meisten sind meines Erachtens, beziehungsweise was ich so sehe, man hat öfter die Schulter, die ist sehr oft beteiligt, halt aufgrund, gerade bei Verteidigern von Checks her. Der untere Rücken aufgrund der Position, wie du auf dem Eis stehst, bei Bullies und so weiter.
Wegen der Disbalance?
Genau.
Okay. Hm.
Und natürlich, ein Spieler blockt ja normal viele Schüsse. Von daher ist, würde ich sagen, 80% halt Prellungen und so weiter und 20% dann doch mal was Ernsthafteres. Schultereckgelenksprengung oder wenn es ganz blöd läuft, 1% vielleicht mal ein Kreuzbandriss. Den hat er jetzt noch nicht ganz so oft, Gott sei Dank.
Ach, das hast aber du nicht so oft gehabt?
Nee.
Kreuzbandriss, okay.
Innenband ist ab und zu mal, wenn du auch im Eis hängen bleibst, das verdrehst oder dir der Gegenspieler reinfährt. Mhm. Aber vermehrt ist eigentlich doch mehr Prellungen.
Okay. Würdest du sagen, das Eishockey ist cleaner geworden?
Ist, wenn du mich fragst, wesentlich dynamischer, athletischer geworden. Mhm. Dadurch, dass die Spieler wesentlich athletischer geworden sind, aufgrund der Trainingsumstellung, finde ich, wenn man mich fragt, entstehen dadurch halt auch mehr muskuläre Verletzungen. Früher war mir das nicht so oft bewusst, aber heutzutage bekommst du ja schon viel mehr mit, ach, Leiste hier, Leiste da, dann zwickt's da, dann zwickt's da, dann hast du mal hier so einen kleinen Einriss in der Muskulatur. Fand ich, vielleicht hatte ich auch Glück, dass es zu meiner Zeit nicht so war, aber nicht so oft wie jetzt.
Ja, ich weiß noch, Bommel hat damals zu mir gesagt, dass ganz viel mit der Ernährung zu tun hat. Dass halt eben auch so kleine Muskelfaserrisse entstehen können oder ganz kleine Verletzungen. weiß ich, vielleicht haben wir vor 20 Jahren uns anders ernährt oder gesünder oder bewusster, glaube ich nicht unbedingt. Vielleicht war die Nahrung an sich besser. Ist dir da was aufgefallen?
Also das Ernährungsbild im Sport ist ja weiterhin sich immer dabei, weiter zu ändern. Ich finde, jetzt ist die Ernährung schon wesentlich besser geworden, als sie vor 20, 25 Jahren war. Da war immer Nudeln und Brot und Kohlenhydrate. Heutzutage hat Gott sei Dank so eine Denkweise angefangen, sich durchzusetzen, wo man halt auch sagt, mehr Gemüse, mehr Obst aufgrund der Mineralien, der Nährstoffe, was natürlich für den Magen-Darm-Trakt sowie für die Muskulatur und das Bindegewebe elementar ist, was man durch die großen Kohlenhydrate, halt Kartoffeln und Nudeln, nicht so dermaßen auffangen konnte.
Wie stehst du denn, das sehe ich auch öfter, also nicht nur bei Mannschaftssportarten, auch bei Einzelnen, diese ganzen Supplements, die es gibt, also egal ob es jetzt in Tablettenform ist oder in Kapselform oder in Pulverform?
Also so auch, muss ich sagen, im Sport hat es auch sehr massiv zugenommen, was ich persönlich aber auch unterstütze, weil gerade so in der heutigen Zeit, wo wir dann auch wiederum auf die Ernährung kommen, die Ernährung gar nicht mehr alles das so in der Form bieten kann, wie es mal bieten konnte vor längerer Zeit, weil natürlich alles Massenzuchthaltung, besprüht und so weiter, der Brokkoli zum Beispiel auch nicht mehr annähernd so die Mineralien hat wie vor 25, 30 Jahren. Und ich persönlich befürworte Supplementierung. Hab da auch so bestimmte Sachen, wo ich sage, das ist wichtig, wie Vitamin C, was sehr antiviral wirkt. Zink finde ich ist sehr wichtig, Eisen braucht man. Je nachdem, man sagt immer viel Magnesium. Magnesium ist halt ein Supplement, was an 300 enzymatischen Stoffwechseln beteiligt ist, von daher auch sehr wichtig. Ja, also nach dem Spiel die Recovery Shakes und so, finde ich, sind wichtig, aber man sollte halt auch darauf achten, dass es gute Qualität ist und nicht was aus dem Supermarkt für 4, 5 Euro, blöd gesagt.
Aber wenn du sagst, dann kann man ja schon sagen, vor 25 Jahren die
Qualität... Als Beispiel, das ist jetzt nur eine Zahl.
Ja, ja, okay, aber das war jetzt, weil du, also dann kann man festhalten, die Qualität der Nahrungsmittel war schon besser. Ja, du hast... Auch vor 20 Jahren gab es hohe Quantität, also es war ja alles da, ist jetzt keine Mangelgesellschaft gewesen. Nur, dass jetzt halt einfach die Ernährungsindustrie oder die Nahrungsindustrie hat vielleicht mehr auf Massenproduktion und versucht da das ein oder andere mit Nahrungsergänzungsmitteln zu kompensieren.
Ja, ja, okay. Deshalb denke ich, wenn man mich persönlich fragt, kommt man ohne gar nicht mehr aus. Aber man sollte, wenn, dann halt auch bedacht Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die für denjenigen, jeder ist ja doch individuell, auch wichtig sind.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Verletzungen, weil du sagst Schulterverletzung, wie viele Anteile hat denn eigentlich ein Spieler daran, dass er sagen kann, okay, ich kann ja auch präventiv arbeiten oder wurde vielleicht falsch trainiert im Off-Ice-Training? Stellst du sowas auch fest, er sagt, okay, wir sind eine Full-Kontakt-Sportart, Verletzungen sind vorprogrammiert. Manchmal hat der Spieler gar keine Schuld in dem Moment, war einfach ein Unfall. Oder wie du sagst, der ist im Eis hängen geblieben, hat eine Schulterverletzung. Aber welchen Anteil hat er da dafür geleistet, dass er sich eben nicht verletzt?
Ja, also ich finde es schon sehr wichtig, dass jeder Spieler auch so Eigeninitiative ergreift. Und gerade so Schulter ist ja ist ja ein muskelgeführtes Gelenk. Also gar nicht so knöchern wie die Hüfte, wo halt die Hüftpfanne auf den Kopf trifft. Von daher, jeder Spieler sollte da schon vermehrt auch Wert drauf legen. Die Rotatorenmanschette, die Schulterblatt zwischen, also die Muskulatur zwischen den Schulterblättern regelmäßig zu kräftigen, aufrecht zu laufen, ist ja auch ein großes Problem heutzutage. Man hängt an Schreibtischen, hängt vor dem Handy, dadurch fallen die Schultern nach vorne, der hintere muskuläre Kapselbandapparat, das Komplettpaket lässt dadurch nach und wird dann anfälliger für Verletzungen.
Weil du gerade sagst, sich öffnen, das heißt, mal abgesehen von dem erwachsenen Sportler, Kinder sind ja nur in diesem Tonus. Also sie sitzen, sie verkrümmen sich immer mehr, ja, die Wirbelsäule wird immer runder, habe ich das Gefühl. Und eigentlich muss man ja den Kindern erstmal sagen, okay, du musst dich erstmal maximal strecken. Und so wie früher eine uralte Übung, ja, du kannst auch mal Pflaumenpflücken machen. So das als imitieren, damit sie erstmal wissen, ach, es kommt wirklich Sauerstoff in meine Lungen.
Ja, ich bin da ganz bei dir, aber das ist ja das Problem der heutigen Generation. Weißt du, keiner achtet mehr auf sich, alle lassen sich gehen, stehen auf morgens. Gerade die Jungschen gehen dann, das Erste, was sie machen, ist erstmal die Position einnehmen, um aufs Handy zu schauen, was ist passiert, über die Social-Media-Kanäle. Es gibt ja nur noch leider wenige Eltern, die darauf achten, dass das Handy erstmal eine Zeit lang wegbleibt, man in Ruhe sich auch die Zeit nimmt zu frühstücken. Und das ist, finde ich, ein großes, ein Riesenproblem geworden und wird auch immer größer. Und von daher den Kindern an sich, denen kann man da gar nicht so viel Schuld geben, weil denen kannst du auch nur sagen, naja, achte mal auf deine Haltung. Das geht links rein, rechts raus und dann hat das wieder vergessen, dem fällt es zweimal am Tag ein. Aber so im Großen und Ganzen kann man eigentlich auch nur dafür plädieren, dass im Haushalt, also zu Hause, auch mehr auf die Kinder geachtet wird, gerade in den Situationen.
Ja, ich denke auch im alltäglichen Schulsport wird sowas nicht gelehrt. Also wird vielleicht gelehrt, aber wenn natürlich Kinder zu Hause sitzen, sitzen 5, 6 Stunden in der Schule, weil prinzipiell die Generation vor 10, 20, 30 Jahren, die hatten genauso den Bewegungsdrang wie die Generation von heute. Aber es wird ihnen ja genommen, förmlich, weil was spricht eigentlich dagegen, während des Unterrichts mal aufzustehen und sich für 1, 2 Minuten mal zu strecken, sich mal gerade zu machen, stolz. Einfach Brust raus, weil, wie du sagst, das fällt mir auf, wenn du so Jugendliche siehst, die nicht aus dem Sport kommen, ja, die bewegen sich, als ob sie eigentlich körperlich depressiv sind. So
Ja.
richtig so hängende Augen, traurig, du siehst eine absolute Leere, gar kein Funkeln und freuen sich über materielle Dinge, also übers Handy, aber das ist ja ein ganz kurzes Gefühl nur.
Ja.
Aber die haben nicht mehr diese bewusste, diese Body Language, weißt du, so mal, ja, ich
Genau.
bin wer, ich kann was, hier, ich
Ja.
fühle mich wohl.
Ich denke, das ist mit eines der größten Probleme so in der, bei meinen Fortbildungen, die ich so mache, online und so weiter, höre ich halt auch ganz oft, dass das Sitzen das neue Rauchen ist. Aufgrund der langen Zeit, wo du in der Schule sitzt, ich glaube, ein so ein Block geht dreiviertel Stunde oder 100, 1,5 Stunden am Stück. Du sitzt nur, das heißt, das Zwerchfell hat gar keinen Auftrag, du atmest nicht tief durch. Dadurch verkürzen sich natürlich vorne halt der ganze muskuläre Bereich. Und wie du richtig sagst, am besten wäre, wenn man jede dreiviertel Stunde mal aufsteht, 1 Minute, sich einfach nur mal reckt und streckt wie früher, was man gemacht hat, wenn man wach geworden ist. Gibt es ja heutzutage selten bis gar nicht mehr. Aber das wäre natürlich das Beste, wenn man wieder da an dem Punkt zurückkommen würde, dass man das macht. Kurz mal aufsteht, sich reckt und streckt oder auch einfach mal 40 Kniebeugen macht, 10 Liegestütze, einfach, dass der Puls ein bisschen
Der
hochkommt,
Kreislauf, ja.
der Kreislauf in Schwung kommt und dann machst du weiter. Ist auch sehr gut fürs Gehirn, ist nachgewiesen, die Produktion, halt, dass der Kreislauf wieder in Schwung kommt, die Durchblutung vom Gehirn und so weiter.
Na, was ja dem interessant ist, auf der anderen Seite siehst du, dass immer mehr Yoga-Studios zum Beispiel sich entpuppen. Ja? Aber ich denke, krass, es ist nicht so eine Balance mehr da. Also zu unserer Zeit, wo ich beim Preußen gespielt habe, ich bin an kein Yoga-Studio vorbeigefahren. Also, dass ich das bewusst wahrgenommen habe in Berlin. Heute sehe ich das an jeder Ecke, macht jeder Werbung, jetzt kommt
Ja.
Hot Yoga hinzu, sind alles tolle Sachen,
Toll.
aber es ist nicht eine Balance da, sondern es gibt das eine Angebot, nur sitzen, und es gibt
Ja.
das andere Angebot, total gesund. Aber wo
Ja.
ist die Mitte? Die fehlt mir so ein bisschen, wisst ihr?
Das haben wir leider verloren über die Zeit. Wenn man überlegt, ist natürlich jetzt ganz weit zurückgedacht, die Steinzeit, da war das Leben noch komplett anders. Erstens haben wir da nicht so viel gefressen wie heute. Heute essen wir 4, 5 Mal, weil wir immer sagen, viel Essen ist wichtig. Aber für all die Sachen, um das zu bekommen, mussten wir uns immer bewegen. Heute gehen wir in den Kühlschrank, holen uns Essen, trinken raus, setzen uns auf die Couch, bewegen uns gar nicht mehr. Früher, da musstest du halt erstmal einen Kilometer hinterlegen, um irgendwas zu bekommen. Bisschen Wasser, bisschen Essen. Heute hast du halt alles da. Dadurch werden die Leute immer fauler, bewegen sich nicht mehr. Und je weniger du dich bewegst, desto anfälliger wirst du halt für
Für alles, ja.
Erkrankungen. Verletzungen natürlich auch, weil der Körper das alles gar nicht gewohnt ist. Und dann kommst du in den intensiven Sport rein, ins Training, ins Spiel. Und dann sagt der Körper auch, was nun los, zuckt. Aber dann schlägt es ein und dann passiert's.
Naja, weil du gerade meintest, Steinzeitalter, ne? Damals gab es auch keine Fitnesszentren, weil
Ja.
es war so eine körperlich harte Arbeit.
Klar.
Heute siehst du ja auch überall in einem Fitnessstudio und sagst, ey, auch da, ist okay, wenn du das machst, aber diese Balance stimmt nicht. Oder was ich immer wieder feststelle, ist, Leute arbeiten 10 Monate ganz hart und machen 50, 60 Stundenwochen und gönnen sich dann diese 3 Wochen AIDA mit all inclusive, alles drinne, und dann aber wieder rauskommen, also wieder runter von dem Schiff, okay, jetzt kann ich wieder 10 Monate arbeiten. Ey, mach das doch jede Woche. Mach
Ja.
doch jede Woche, wenn es einfach mal eine Balance reinkriegen. Ja, es
Das
ist
ist es.
immer am Limit da und immer am Limit da.
Ja.
So, was ist denn los hier, ja?
Die
Also,
Life-Work-Balance, die ist heutzutage komplett kaputt gegangen.
Ja, aber,
wie du sagst, entweder die buckeln sich kaputt oder die leben dann wie die Made im Speck. Und der Körper, der lebt, ist halt aus der Steinzeit programmiert, weil da Adam und Eva entstanden sind. Und der hat sich nicht geändert. Der hat sich ein bisschen angepasst, aber im Großen und Ganzen sind wir wie früher. Wundern uns, jetzt kommen die Autoimmunkrankheiten, wo kommen die her? Wir werden verletzungsanfälliger. Mensch, wie kann das denn sein? Das Leben dreht sich, aber leider in die falsche Richtung. Für uns Mediziner gut, weil wir dadurch natürlich immer Arbeit haben werden. Aber keiner spricht das mal so wirklich an, was kann man machen, mal regelmäßig bewegen. Viele denken, der Profifußballer, Eishockeyspieler lebt super gesund. Aber wenn man das auch mal ganz knallhart betrachtet, gibt leider auch in der Jugend heutzutage die Nachwuchsstars, die trainieren ihre anderthalb, zwei Stunden und der Rest sitzen da auf der Couch und zocken vier, fünf Stunden. Mhm. Anstatt dazwischen mal eine Stunde spazieren zu gehen, um dass man die Natur wahrnimmt, das gibt's ja auch nicht mehr. Weißt? Die Leute, die hängen zu Hause oder fahren mit dem Auto irgendwo hin, die kommen auf keine 10.000 Schritte mehr, lässt das Training noch weg, bist du unter 1.000, also keine 500 Meter mehr am Tag, die hinterlegt werden. Und der Körper wird dann aber auf dem Eis komplett maximal gereizt und sagt dann, irgendwann kann er nicht mehr.
Ja, weil du gerade sagst, es ist immer witzig, wenn ich so in Berlin mal da so ein, mir das mal angucke wieder und nehme mir so, ey krass, links und rechts mit, ich sehe nur Leute, egal ob jung oder alt, alle mit dem Handy und dann nimmt ihr das eigentlich wahr, nimmt ihr den Berliner Dom eigentlich wahr, nimmt ihr den Alexander, was nimmt ihr eigentlich wahr? Sie sind mehr damit beschäftigt, das perfekte Bild zu initiieren, wie sie irgendwie posen und stehen und dann schnell hochladen, also am besten der schnellste sein, aber mal zu sehen, okay, ey, da steht eine Eiche, die ist irgendwie 100 Jahre alt, kriegt ihr das eigentlich mit, was da passiert ist in dieser ganzen Zeit? Keine Chance. Und das Krasse ist, wenn du das mit den Jungs machst, du holst sie auch gar nicht ab damit. Die gucken dich an, so voller Leere.
Und sind gelangweilt.
Ja,
die sagen, was willst du jetzt von mir?
Ja, genau. Und ich sage, aber Leute, das ist doch was Historisches. Also sowas wird ja auch vermittelt in der Schule, so ist ja nicht. Ne? Aber sie haben gar keine Verbindung dazu. Während du aber nur die Frage stellst, okay, iPhone, ich habe ein Problem hier und da. Ey, dann gehen 20 Hände hoch. Ja, da musst du den Pfad wählen und da musst du so lang gehen. Ja. Ey, ja krass, Alter. Das ist also, da geht dir drin auf.
Aber es fängt halt schon früh an. Heutzutage, wenige sind noch bereit, die Komfortzone zu verlassen und leben das an ihren Kindern schon aus. 3-, 4-Jährige in Restaurants. Wenn die Familie da ist, das Kind wird ungeduldig, was machen sie? Holen ein iPad raus. Da wird nicht gesagt, Mensch, guck doch mal in dem Buch, ach, das ist interessant. Nee, gibt's ein iPad, gibt's Feuerwehrmann Sam und das war's. Mama und Papa essen und trinken und haben Ruhe. Und das ist das Problem.
Wenn wir wieder ein bisschen zurückkommen auf den Sport, hast du den Eindruck, dass der Eishockeyspieler mit all deinen Erfahrungen, die du hast, dass sie immer erst dann kommen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist? Oder dass sie sagen, okay, ich will ja eigentlich alles dafür tun, dass ich mich nicht verletze. Und alles, was ich selber steuern kann, also präventiv arbeiten, dass das besser geworden ist? Also, dass sie eigentlich die Physiotherapie als Trainingseinheit sehen?
Ja, viele, die kommen leider immer erst, wenn es zu spät ist oder kurz bevor das Kind runterfällt im Brunnen. Weil im Eishockey ist es ja auch nicht ganz so einfach. Im Fußball weiß ich, da rennen sie alle zu ihrem Therapeuten. Im Eishockey ist ja noch die alte Schule. Was willst du beim Physio?
Ist das wirklich immer noch so, ja?
Ab und zu ist es noch so.
Also das quasi, weil das war zu meiner Zeit auch so. Und ich dachte mir, das ist mir mal in der Sommervorbereitung aufgefallen. Wenn du dir dann dich wirklich mal getraut hast, zur Massagebank zu gehen, du konntest die Uhr nachstellen, irgendeiner ist reingekommen, du hast mal geguckt, wie spät du bist, wie alt du bist.
Richtig.
Ja, und? Aber ich habe da jetzt genauso wie du 4 Stunden hier durchtrainiert.
Richtig.
Ja, und? Und da war sofort, okay, alles klar, ich gehe runter bei...
Und komm nie wieder.
Ja, genau. Und komm erst wieder, wenn Wookie alles kaputt ist und du bist 30.
Ja, leider ist es noch so. Leider ist es noch so. Aber,
echt, ja?
Das hat sich nicht viel geändert. Ja, ich würde es mir auch wünschen, aber ja, so ist der Sport an sich. Es ist halt Eishockey. Und du weißt, wie es ist. Es wird immer nur nach Amerika geschaut. NHL, was ist da, wie ist da. Und da ist es halt noch so. Im Fußball habe ich gehört persönlich, da kommen halt die Jungen als erstes und sagen dem Alten, nee, wir sind die Next Generation und erstmal wir, dann du.
Ach, ernsthaft? Also, ja, aber das ist ja genauso wieder ein Extrem.
Ja.
Also, weil dann der jüngere Spieler sich sagt, okay, ich bin dafür da, dass du deinen Job jetzt hier behältst, weil ich lass dich gut aussehen, oder was?
Ja,
also das ist ja irgendwie... Das ist
komisch geworden, sehr komisch.
Und weil du gerade meintest, NHL, Du warst ja auch schon ein paar Mal drüben zum Hospitieren. Nimm mal da ein paar Orte oder Beispiele, wo du warst.
Ja, danke dem Jeff Ward durfte ich zweimal bei den New Jersey Devils sein und einmal bei ihm in Calgary. Und dank dem Marco Sturm vorletztes Jahr bei den LA Kings. Und die sind halt anders aufgestellt. Ist halt wie Fußball-Bundesliga bei uns. Die haben halt 4 Therapeuten, ein Masseur, 2 Physios, ein Chiropraktiker und auch immer alles vor Ort. Und hier in Deutschland ist ja doch so mehr oder weniger, dass du alles in einem machst.
Aber willst du, wenn wir jetzt mal die Qualität, weil darauf kommt es ja am Ende drauf an, was du, würdest du sagen, okay, das, was die machen, mache ich auch? Oder
ich will den Kollegen da drüben nicht zu nahe treten, weil sie alle sehr zu schätzen, alles. Ich glaube, im Prinzip, da ist das halt alles aufgebaut. Und gerade in Amerika, Nordamerika ist es ja bekannt, verbrennt sich am Kaffee, wirst du verklagt, hier, da. Und so wird es halt medizinisch auch sein, dass wenn du als Physio anfängst, einen zu mobilisieren, deblockieren und machst da was falsch, dann wirst du auf Millionen verklagt. So bleibt da dann halt jeder doch bei dem, was er gelernt hat. Der Physio macht halt Physio, der Chiropraktiker Chiropraktik und der Masseur massiert nur. Das, was wir hier so gesehen
über Fortbildungen in deiner Zeit noch mit als Zusatzqualifikation
machen. Genau.
Ah, okay.
Das ist da drüben halt separiert und auch klar so vorgegeben.
Wobei du auf der anderen Seite, du weißt dann genau deine Kernaufgabe, darin bist du ein Spezialist.
Ja, genau.
Kann vielleicht langweilig sein, aber man kann ja auch diese Monotonie dann vielleicht leben, weil du machst ja immer das Gleiche.
Und lebst halt deinen Traum, weil du bei der großen Mannschaft in der Stadt tätig bist, die sehr angesehen ist.
Und du bist dann auch wirklich Teil des Teams oder ist es dann so Trainerteam, Spielerteam, Physioteam, Fitnessteam oder sind wirklich alle eins?
Jetzt hier oder bei uns?
Ja, drüben in der NHL. Oder ist es wirklich so Raum?
Das ist schon alles eins. Also klar hat jeder seine eigenen Bereiche. Ich meine, die sind ja wesentlich breiter noch aufgestellt. Die haben ihre 4 Fitnesscoaches oder 3, ihre 2 Videocoaches. Und also so vom Staff her sind die ja nochmal doppelt so breit wie wir aufgestellt. Aber am Ende, die treffen sich alle in der Früh immer. Da ist ein Meeting, da wird kurz alles besprochen. Was ist mit verletzten Spielern? Wann kann der wieder das machen, wann das? Dann äußert sich der Fitnesstrainer dazu, der Physio. Und dann geht jeder an seine Arbeit.
Weil das wollte ich nämlich fragen, wie die Kommunikation aussieht. Wenn man jetzt mal, du bist ja auch für den Deutschen Eishockeybund unterwegs bei der A-Nationalmannschaft. Ist es da ähnlich so, dass quasi die Headcoaches treffen sich, der Fitnesstrainer trifft sich, der Physiotherapeut und jeder bringt seinen Input mit rein und sagt, also Spieler XY, habe ich festgestellt, hat die und die Anzeichen, Verdacht vielleicht Fieber, vielleicht doch mit der Leiste oder hat eine Verletzung aus den Playoffs mitgebracht. Und dann sagst du, also ich empfehle dem Fitnesstrainer so und so oder der Fitnesstrainer empfiehlt vielleicht den Physio. Also ist da ein permanenter Austausch da?
Ja, schon. Also gerade auch beim DEB, aber auch hier jetzt bei uns bei den Eisbären, dass sobald ein Spieler mit Problemen kommt, wir da direkt drüber sprechen mit Serge, mit unserem neuen Fitnesstrainer, der jetzt da ist, für den Jake, dass für den Spieler halt auch der optimale Weg da ist.
Ja.
Weil für mich als Physio ist immer wichtig, dass der Spieler keine Ausreden hat. Weil heutzutage, man weiß, wie es ist, ne? Der Spieler spielt sein Ding, aber am Ende wird er doch immer geschaut, wenn es auch nicht ganz so rund läuft, wer könnte Schuld haben, dass man mit dem Finger zeigen kann. Und das mag ich zu 110% vermeiden.
Das heißt, du willst dem Spieler das Gefühl geben, also dazu, du bist die wichtigste Person hier und jetzt und heute. Nicht um der Trainer, nicht ich,
nee, genau.
Es geht nur um dich und dafür müssen wir alles tun, dass du immer wichtig bleibst.
So wie bei jedem im Leben das ist. Die wichtigste Person ist man immer man selbst.
Richtig.
Ja. Und nicht irgendein anderer und man macht es für den. Nee, die wichtigste Person bist du. Das ist für den Spieler auch so. Da sollte er auch immer so schauen, dass es um ihn so rumgeht.
Okay. Na und wenn du jetzt so weiterschaust, was denkst du, kannst du das einschätzen? Weil du sagtest ja, das Eishockey ist sehr, sehr dynamisch geworden. Daraus resultierten natürlich viele Verletzungen, weil es so intensiv, so schnell. Früher waren wir groß und schwer. Es hat sich langsamer nach vorne bewegt. Auch da gab es viele Verletzungen. Wie steht es denn zum Beispiel um den Kopf? Was ist denn dir da aufgefallen?
Aufgrund des Social Medias, finde ich, hat sich das natürlich auch enorm gedreht. Weil dadurch Personen, die eigentlich gar nicht so in dem Fokus, wie man es heutzutage sagt, standen, auf einmal dann doch drin steht aufgrund irgendeines Postes oder irgendwas, was er geliked hat. Und viele fangen auch an, sich dadurch automatisch unter Druck zu setzen, weil sie denken, sie machen sich jetzt ein Profil, da können sie eventuell entdeckt werden. Und Früher war das alles nicht so. Und da, wo es noch kein Instagram, Facebook gab, da waren die unbekümmert da, haben einfach ihr Ding gemacht und waren auch lockerer. Aber jetzt, man sieht es ja auch, ob via Presse irgendwelche Skandalgeschichten dadurch entstehen können. Der mag die, die folgt dem und so weiter. Das kann man jetzt ausmerken, wie man will, aber meine persönliche Meinung ist, dass das Social Media schon so einen Eingriff hatte, beziehungsweise hat auf das Mentale auch von Spielern. Und
ist es wirklich so, dass die Spieler, die auf der Physiobank erzählen, ihr, also klar, das war damals auch so, man hat immer meistens rumgeheult beim Physiotherapeuten, du warst dann so der Kummerkasten, ja, weil das liegt nicht so mit dem, der Trainer ist schuld, okay, alles klar. Aber kriegst du auch mit, ey krass, dass die sich diese Kommentare in den sozialen Medien durchlesen, wie das Spiel war?
Definitiv. Also okay. Das bekommt man immer mehr mit. Und ich persönlich, also wenn man auch selber zu sich ehrlich ist, würde man das nicht immer machen? Würdest du das nicht machen? Nach so einem Spiel erstmal gucken, was für Kommentare also drinstehen.
Das Krasse ist, glaube ich, du kannst, egal was du machst richtig geile Arbeit. Du gehst nach außen und ja, du willst deine Arbeit teilen mit allen, wenn du selber davon überzeugt bist, dass du was Gutes tust. Ist doch alles in Ordnung. Und du kriegst 1000 positive Feedbacks und du sagst, geil, das läuft. Aber ein einziger kommt, der 1001. Und ich weiß nicht, was in meinem Kopf oder bei den Menschen dann abgeht, der zieht dich runter. Ja. Und du hast alle 1000 anderen davor, die du sagst, ja, stimmt, oder positive Feedbacks oder Ansätze.
Vielen Dank.
Ja, genau. Ja. Egal was. Und dann kommt dieser eine, der ist noch nicht mal unsachlich, der ist einfach nur eine Kritik, die auch zu, weil ich lasse mich auf dieses Spiel, wenn ich weiß, soziale Medien, ich mache das öffentlich, muss ich ja immer damit rechnen.
Ja, genau. Und dass es ein, zwei gibt, die sagen, nee, ist so nicht.
Genau, und schon war so auch bei mir absolute Selbstzweifel, war, wo ich dachte, krass, was machst du denn jetzt hier eigentlich? Du mach da einfach ruhig weiter, ist ja auch nur ein Feedback. So, ich glaube, für einen Sportler ist das nochmal krasser, ne?
Und ich denke, klar, man kann in die Köpfe nicht reingucken und wie du sagst, viele sprechen denn da auch nicht drüber. Da wäre wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner bei uns, Herr Markus Fleming, unser Sportpsychologe. Aber wenn du mich fragst, das Social Media, das wirkt auf die Spieler schon ein. Die sagen immer, ja, ach, interessiert mich nicht. Mhm. Aber insgeheim, wie du sagst, man fängt doch an, drüber nachzudenken. Man liest, oh, guck mal, haben die Scheiße gespielt oder was ist denn da los und wieder Ärger. Und ein Spieler denkt da schon drüber nach.
Mhm. Okay, das war jetzt der mentale Kopf, aber was ist mit Kopfverletzungen während des Spiels, während des Trainings? Ist dir da was aufgefallen?
Na, da ist ja die letzten Jahre einiges passiert, so an schweren Verletzungen, wenn man hier in Berlin zurückdenkt an den Stefan Usdorf, den es da regelmäßig getroffen hat, zum Schluss jetzt auch den Florian Busch, leider. Die Firmen arbeiten Gott sei Dank sehr intensiv daran, dass die Helme besser werden und dadurch die Verletzungsgefahr reduziert wird. Ich meine, bei so einer Gehirnerschütterung, da muss ja nicht immer nur gegen den Kopf gehen, da reicht ja auch ein fieser Schlag gegen den Kiefer unten, was dann bis nach oben hin auswirkt. Von daher, wir hatten Glück. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, nur eine leichte, aber ansonsten sind wir auch gut davon gekommen.
Also sag mal, wenn du sagst, eine leichte, dann sage ich, okay, Wahnsinn. Also wie gesagt, es gehören zu einem Zweikampf, gehören immer zwei dazu.
Ja.
Manchmal ist man gar nicht schuld daran, weil der scheibenführende Spieler ist unorthodox oder hat sich selber verdreht und sagt, okay, was soll ich jetzt noch machen? Es ist einfach passiert. Ja. So ist unser Spiel, da ist nun mal eine Bande und das passiert. Was mir aufgefallen ist, das war das letzte, war eigentlich nur das Viertelfinalspiel gegen Iserlohn, wo Erik Mick diesen Frontal-Hit kriegt in der neutralen Zone, kurz vor Schluss. Da sage ich, okay, es geht nicht ohne Emotionen im Leistungssport, aber eigentlich komplett unnötig, das Ding.
Ja.
Also es war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und da war es so, wo er liegt, klar, du bist im Moment angepisst als Spieler, aber ich dachte so, was soll das jetzt?
Ja.
Also jetzt ist da so ein junger Kerl, 20 Jahre, der liegt jetzt da zertrümmert am Boden. Kann sein, dass alles over ist oder dass der das Ding nicht mehr verkraftet. Ich kann auf der anderen Seite die Emotionen verstehen, aber puh, und das wirst du als Schiedsrichter, als Physio, du wirst es niemals verhindern können.
Nee, da gebe ich dir 100% recht und da kannst du immer nur hoffen, dass halt nichts Schwerwiegendes bleibt. Und wir hatten dann beim Erik Glück, da kam er an die Bank, hat dich kurz geschüttelt, deutsch-russisches Blut und da war die Welt in Ordnung. Aber genau die gleiche Situation hatten wir ja auch 2018 bei Olympia mit dem David Wolf, der da ja auch in so einen Zug gerannt ist. Und der hat am Anfang auch nicht mehr viel gesehen, aber ja, dann kommt halt das Adrenalin hoch, schießt durch den Körper und sagt, ich gehe zurück und Ja, da hat er dann auch noch das Spiel beendet und das Finale gespielt. Und
na, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du nicht die innerliche, körperliche Spannung aufbaust, wenn du das nicht hast und das trifft dich völlig unerwartet, ja, zum Beispiel, weil ich immer sage, beim Wechseln passieren so viele Unfälle, der Spieler macht auf, ja, zeigt den Wechsel an und auf einmal aus nichts kommt die Scheibe dahin und der rennt in ein Ding rein, hat keine Körperspannung,
ja, mehr,
da ist ein schwerer Unfall vorprogrammiert. Und wenn ich daran sehe, ich glaube, es war erste Viertelfinalserie NHL Montreal, wo der den Bauerntrick macht, ja, mit einem Turn, der Torwart war nicht drin, und kriegt nach dem Tor das Ding.
Ja.
Ich glaube, wenn der nicht, der hatte ja aufgrund des Moves eine Körperspannung. Ja, ja. Es war Blindzeit oder keine Ahnung, weil es ging so schnell. Das Ding, also der ist ja raus gewesen, aber auch da, was hätte in dem Moment der Verteidiger machen sollen? Der war ja unter Topspeed.
Ja.
Natürlich, in den Playoffs, der kann ja auch nicht ausweichen. So, der kann ja auch nicht sagen, okay, ich lasse ihn jetzt, weil dann wird er sofort gebencht.
Klar.
Der hat einfach durchgezogen.
Ja.
Was ich mir dann bloß gefragt habe als Skills-Trainer, was wäre, wenn er jetzt die Technik offene Hüfte angewendet hätte? Dann hätte er nämlich das Spiel von vorne gesehen.
Ja.
So, weil er ist ja über einen Turn gekommen und dadurch hast du eine Blindzeit, siehst kurze Zeit nichts. Klar, der Winkel verändert sich, um schneller die Scheibe ins Tor.
Ja.
Und wäre er jetzt aber offene Hüfte, ist er, okay, zumindest hätte er diesen Zug, der kommt, vielleicht gesehen, ob er dann eine Tor gemacht hätte, weil wieder der Denkprozess richtig eingesetzt hätte. Weiß man auch nicht. So, aber das war so meine Überlegung, vielleicht offene Hüfte hätte ihn das Leben gerettet. Das, ja, Tor vielleicht nicht. Aber was steht dann immer im Verhältnis, ne?
Tor, ja, oder? Das ist die Frage. Ja.
Wenn man Living on the Edge spielt. Ne? Also, naja, ist ja so. Also Playoffs ist.
Definitiv.
Ja.
Da gibt es gar keine Freunde mehr.
Genau.
Und wie du sagst, da wird auch oft nichts mehr Rücksicht genommen, weil jeder in der dem Zeitfenster dann auch Meister werden will.
Mhm.
Weil er weiß, jetzt bin ich in den Playoffs, jetzt können wir es schaffen und gerade wie du sagst, auch Iserlohn, die haben das erste Spiel hier gewonnen, dann hätten sie uns zu Hause rausschmeißen können, haben sie nicht durchgesehen. Und da war dann viel Frust bei, weil es auch zügig entschieden war schon.
Ja, stimmt.
Und wie du sagst, dann geht schnell, bist du frustriert, willst noch Frust abladen und dann passieren halt solche Verletzungen, leider. Oder Unfälle.
Weil du hattest ja auch unsere Helme angesprochen. Also vor 10 Jahren waren natürlich die Helme noch desaströs. Das war eigentlich Kunststoff mit. Ja.
Bisschen Plaster.
Ja, mit ein bisschen Polster. Dass
ein Sponsor zum Rauch geklebt werden konnte.
Genau. Und ich dachte mir mal, wenn ich überlege, was so ein Fahrradhelm für Tests durchlaufen muss, ehe es erst auf dem Markt ist.
Ja.
Ich weiß, also wie viel TÜV Rheinland und was da alles gibt, wie oft die Dinger testen,
ja,
an irgendwelchen Dummies, in sämtlichen Szenarien, wie schnell ein Fahrradfahrer fährt, ob das ein Eishockeyhelm auch durchlebt. Und dann vielleicht kennst du Cat, die Fahrradhelmfirma, oder?
Nee, die sind so jetzt nicht.
Die haben hinten rote Blinklichter drin.
Okay.
Also schon im Helm drin. Das ist ja weitere Sicherheit so. Und dann dachte ich mal, warum macht man das eigentlich nicht im Eishockeyhelm? Du können alle anderen sagen, ja, bist du verrückt, aber rot ist immer eine Signalfarbe.
Ja.
Und wenn, weil man sieht ja oft bei den Trainingstrikots Stopp oder Respekt, das steht hinten drauf.
Genau, beim DEB.
Ja, richtig. Also das ist auch bei unseren Trainingstrikots steht es drauf. Ist eine super Sache, aber ein rotes Signallicht, in der ganz dezent.
Hält dich Respekt nicht.
Richtig, so. Aber du weißt zumindest, du, sobald du von hinten das rote Licht siehst, ey, be careful, weil muss nicht sein. Also zumindest bei Nachwuchshelmen. Weiß ich nicht, werden viele sagen, ist ja lächerlich.
Ja, ja.
Aber.
Nee, ich finde den Denkansatz gut, ist halt die Frage dann auch immer mit der Umsetzung. Richtig. Weil es dann sagen einige, ach, das leuchtet überall rot und dann kann ich mich
zum nicht Beispiel,
mehr kontrollieren oder konzentrieren und.
Ja.
Daran wird es wahrscheinlich dann scheitern, weil die Frage ist halt auch, ob der Sport an sich damit so mitgehen würde.
Ja, aber man kann ja zumindest über jedes Testen entsteht da was Neues vielleicht.
Ja.
Wo man vielleicht einen Weg findet, weil es geht am Ende, du kannst alles am menschlichen Körper trainieren, nur nicht den Kopf.
Ja.
Dessen muss man sich immer bewusst sein. Ich kann mir nicht einen Helm aufsetzen und sagen, heute rennen wir alle mit dem Kopf gegen eine Wand und machen ihn stabiler.
Ja.
Das geht nicht. So. Und das ist nun mal so, du als Physiotherapeut oder die Ärzte können alles reparieren, nur nicht den Kopf. Wenn der kaputt ist, dann ist Ende. Dann ist Feierabend.
Vorbei. Man sieht es bei den Jungs und da gibt es ja auch den einen Film, Concussion.
Ja.
Kann ich ihnen nur nahelegen.
Mit Will Smith.
Genau.
Ja.
Wobei man das mal sieht.
Das ist ja die Verfilmung von der Dokumentation.
Ja.
Ja,
also, aber so als Film,
ja,
finde ich, ist das sehr gut gemacht, dass man das auch einfach mal sieht für die Leute, die das jetzt hier hören und gar nicht wissen, so genau, was man da eigentlich meint mit so einer Concussion, wenn man da wirklich mal 2, 3 bekommen hat. Manchmal reicht auch so eine richtige Miene, um in so eine Situation zu geraten. Finde ich sehr gut und empfehlenswert.
sich ja, zumal, anzuschauen. Da ist die Welt auch wesentlich sensibler geworden. Damals war es, wurde das nicht geprüft, ja, die war schwindelig, okay, mir geht's nicht gut, ja, du hast sie übergeben, ja, dann machen wir 2 Tage Pause.
Ja.
Und heute ist es ja so, unabhängig von dem Protokoll, absolute Ruhe, genau. Absolute Monotonie,
leg dich in dein Bett. Keine Musik, nichts. Einfach dunkel, Ruhe genau. Und schlafen.
Richtig. Also da ist man schon wesentlich weiter.
Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Auch Gott nicht, nimmst du Ibo und geht schon wieder. Nee. Das war auch eine Zeit lang, ja. Du weißt, da hieß, ach, habe ich Kopfschmerzen, ja komm, nimmst du eine Ibo, geht schon.
Ja, ja, ist richtig. Hm.
Das ist Gott sei Dank vorbei.
Ja. Okay, André, ich würde sagen, ich schaue mal direkt auf die Uhr, wie lange wir schon haben. Ja, 35 Minuten. Ja, eigentlich ist es immer so, die letzten Minuten ist noch ein bisschen Shit-Talk, aber du bist halt nicht so witzig wie sonst.
So, schwer in deiner Gegenwart, aber ich weiß ja, dass...
Echt? Also, wieso soll ich runter mit Niveau?
Noch flacher ist ja mit dir schwer, aber... Von daher... Ja.
Na, genau, das wollte ich dich immer fragen, ja? Deine tollen Weihnachtsbilder, die du immer postest,
ja.
Vom Weihnachtsbaum, ist das... Purer Ernst oder absolute Ironie, wenn du da stehst oder sitzt?
Ja, sowohl als auch. Ich meine, mein Hund, den kann man ja ruhig zeigen. Ja, das ist der Nino, der ist einfach ein Knaller.
Ja.
Und mit mir als i-Tüpfel-Champ, was willst du Schöneres? Du siehst ja auch aufgrund der Likes, dass das doch sehr angenommen wird.
Aufgrund der Likes? Also du bist sozusagen die Spitze des Baumes, ja?
Nein. Nein, Spaß. Das, ja... Da sind wir wieder beim Thema heutzutage, man passt sich ja doch oft an und dann denkst du, ach komm, setz auch mal ein Bild rein, frohe Weihnachten, alles Gute. Ne? Ja, letztes Jahr gab es keins, glaube ich, von daher, alles gut.
Ja.
Dieses Jahr vielleicht wieder. Ne?
Hast du denn noch irgendwelche Grüße oder was du sagst? Du hast keine Freunde, ne?
Nee,
das brauch verstehe ich nicht. Ja?
Von daher.
Nur du alles bist wichtig, gut. Das haben wir ja rausgehört.
Egal, Jungs und Mädels, was der Adi bisher immer erzählt hat.
It's true.
Aber lass es. Nicht immer zuhören, bis zum Ende.
Hast du denn ein Wunschthema? Wo du sagst, ey, das solltest du mal ansprechen. Das könnten Eltern, jungen Spielern weiterhelfen oder interessieren.
Ich glaube, so die Sportpsychologie. Szene, die wird halt immer größer und wichtiger und fängt in meinen Augen in der Schule schon an.
Ja.
Auch gerade jetzt aufgrund der Situation mit Corona. Ich denke, das ist an vielen nicht spurlos vorbeigegangen mit der Maske und so weiter. Das würde mich auch sehr interessieren, was da so Sport- oder Schulpsychologen für einen Blick geben könnten, würden. Weil ich glaube, da ist, ja... Also, gerade Jungs, die im Rhythmus waren und ein Jahr gar nichts gemacht haben, nur Schule oder nur zu Hause und jetzt dürfen sie wieder raus, ob man da Veränderungen sieht, spürt bei den Jungs vom Verhalten her. Das denke ich ist gar nicht
also,
so verkehrt.
Wir hatten schon eine Podcast-Folge mit Mareike, Sportpsychologie, war sehr, sehr interessant. Ich will noch versuchen, dass ich Markus Fleming kriege,
ja,
weil der hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung und auch in vielen anderen Sportarten. Ich glaube, Corona werden wir erst in 5 Jahren die Welle erleben.
Ja.
Also jetzt, wenn alle erstmal rausgehen, das nicht. Was mir aufgefallen ist, ich war im Urlaub in Lübeck und habe alles weggelassen und bin dann den einen Tag wirklich bewusst nur durch Lübeck gelaufen und hab mir gesagt, heute entscheide ich mich, alle Menschen zu beobachten. Und dachte mir, wow, ey, das, wie dick die sind, wie adipös, also junge Menschen.
Ja.
Ey, das gibt's doch nicht, ey. In der einen Hand ein Starbucks, in der anderen Hand ein Bubble Tea.
Ja.
Und ich sag, ey Leute, was
und ist das? Und keine denn? Bewegung.
Ja,
Bewegung
gar keine.
Mit den E-Rollern da,
ja.
Katastrophal.
Und erst dachte ich so, okay, nimmst du das jetzt nur so wahr, weil du schon vielleicht so vorprogrammiert bist? Nein, das war... Und dann habe ich meine Frau dazu gesagt, sag mal, vielleicht sehe ich das ja auch zu kritisch. Ich sag, nein, das ist wirklich so. Also das sah da vorher nicht so aus, ja. So, sondern
das kann ich mir vorstellen in der Corona-Zeit. Die Welt schon echt komplett geändert. Und das aber seit Jahren immer Step by Step. Und immer gucken wir über einen großen Teich, was ist da neu, hier neu. Der Chinese guckt ja auch immer schön, dass er was Neues auf den Markt bringt. Und je weniger sich die Leute bewegen müssen, desto glücklicher sind sie. Merkst du auch in der Praxis, da kommen auch übergewichtige Leute. Und wenn du die fragst, wie geht's dir, die sagen immer, es geht mir gut.
Aber ich sagte,
das ist nicht so.
Nein, das ist nicht so. Das ist, wo eigentlich... wenn sie ehrlich zu sich selber sind und ihr Inneres nach außen genau. tragen würden und würden den Mut haben und sagen, eigentlich geht es mir richtig schlecht.
Genau.
So, und
aber viele unterdrücken damit ihr
ja, das soziales ist so
Frust Leben. Essen. Genau, ja. Frustfraß, Enttäuschung, mhm. das geht alles da rein. Leider.
Weil dadurch, dass ja auch die Ernährung ja, zu 90% Zeit, sag mir ein Ernährungsmittel, wo nicht Glucose drin ist, also Zucker, 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 und oder der furchtig
ist. Der genau. noch schlimmer ist.
Richtig, also und das geht ja schon also weg von der Ernährung, alleine der Flüssigkeitshaushalt.
Ja.
Viele wissen gar nicht, was ist, dass das Wasser nicht nur Wasser ist zur Dehydrierung, ne, sondern ey, wir bestehen zu 70% aus Wasser. Es ja. ist nicht Cola trinken oder trink doch mal einen schönen Tee, du musst es genießen.
Richtig.
Ja,
ja die Wahrnehmung.
Ja.
Zum Essen, zum Trinken, die fehlt halt komplett, weil selbst da die Leute immer am Handy hängen.
Aber das wäre doch Beste zum Beispiel. In der Schule muss das rein, oder?
In der also, Schule musst du damit anfangen. Bei Mannschaftsauswärtsfahrten musst du sagen, Jungs, beim Essen, Frühstück, Mittag, Abendessen ist das Handy weg.
Wobei, da hatte ich auch einen Lehrerkollege, da ist es so ein ewiges Thema, ne, ob das in die Schule mit rein muss. Und da hat der folgenden Satz zu mir gesagt, sag mal, was soll denn die Schule eigentlich noch alles übernehmen? Hat er eigentlich recht, ja? Weil die sollen ja eigentlich...
Normal, da sind wir wieder beim Punkt, muss zu Hause beginnen.
Richtig, und jetzt war... Vor 2 Tagen war ein Elternteil von einem Spieler bei mir und sagt, Mensch, Herr Gänse, Sie sind doch so für Ernährung, wir hätten dort eine Ernährungsberatung, ne? Kostenlos. Ich sage, ja, super, ja, für die Jungs. Ich sage, stopp. Die Jungs sind nicht das Problem.
Nee.
Sie müssten die Ernährungsberatung machen für die Eltern und für die Jungs.
Ja.
Weil wenn die Kinder schlauer rausgehen, kriegen sie weiterhin das gleiche Essen.
Natürlich.
Und es ist schwer für ein Kind zu Hause zu sagen, nein, ich habe es jetzt anders gelernt.
Ja.
Würde es nicht machen, so. Weil es vielleicht auch gar nicht die Zusammenhänge auch vielleicht gar nicht so verstanden hat, was da jetzt passiert mit der Ernährung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dazu kommen, dass wir die Eltern mit ins Boot holen.
Das wäre super. Aber das ist der einzige Schritt, weil die Eltern ja. gehen einkaufen und nicht die Jungs.
Ja, ja.
Die stimmt. Eltern stellen das Essen auf den Tisch und nicht die Jungs. Die sind froh, wenn sie zu Hause was Warmes bekommen.
Ja, stimmt, stimmt.
Mhm. Von daher wäre es sinnvoll, die Eltern, die müssen mit ins Boot, sonst kann man sich das auch knicken. Weil wenn der Junge nach Hause kommt und sagt, Mensch, Mama, ist das Beste ist ja 4 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu essen. Dann sagt die Mama, na sag mal, spinnst du, musst doch die Speicher voll machen.
Mhm.
Aber dass das Auswirkungen auf den biochemischen Prozess hat, über die Nacht, was wiederum die Regeneration verzögert und, das wissen die halt nicht.
Mhm. Ja gut, Armin, ja, wenn du nichts mehr hast, dann danke ich dir für deine tolle Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ob wir beide hier was mitnehmen, wissen wir noch nicht.
Nee, ich muss aber sagen, jetzt haben wir uns nach 4 Jahren das erste Mal gesehen und wäre auch schön, wenn es die nächsten 4 Jahre das letzte Mal erstmal
noch. Ja, also wir gehen immer so.
Das ist ja schon am Eis da. Also,
dadurch, dass du ja öfter bei der Olympiade bist, wir nehmen mal so einen Olympiazyklus. Der dauert ja immer 4 Jahre, also wir warten richtig. Den nächsten ab. Ne?
Ja, sehr gut.
Ja, das ist doch klar. Ja, oder so. Also dann nehmen wir das wenigstens mit.
Sehr gut. Dann haben wir da ein Ziel. Also.
Gut, dann danke ich euch für eure Zeit. Ja, wenn ihr was habt, positiv, Daumen hoch für André, negativ, Daumen runter für mich, das ist gar kein Problem, ich kann damit leben. Ne? Ansonsten, boah, Chance.
War in der Karriere schon so, also warum soll es jetzt nicht auch schon so sein?
Ja, danke für den Treffer. Okay, gut, dann danke ich euch, macht's gut, ciao, ciao.